Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wie er seine Unschuld auf einer Wiese an eine ältere Dame verlor. Wie er 25 Taliban in Afghanistan tötete. Wie er sich mit Anfang 20 und 100 Sachen durch den Alma-Tunnel in Paris fahren ließ, um den tödlichen Unfall seiner Mutter dort zu begreifen.
Harter Tobak, den unsere London-Korrespondentin da aus der frisch erschienenen Autobiografie des Duke of Sussex herausgelesen hat. Für viele Ohren wahrscheinlich too much information, zu tief der Einblick in allzu Persönliches. Aber alle Welt redet über Harry, ob augenrollend oder mit royalistischem Speichelfluss. Die Offenbarungen des zweiten britischen Königssohnes bewegen zweifelsohne die Gemüter. Die Autobiografie, der selbstgeschriebene Bericht über das eigene Leben, ist eine literarische Form, die sich in letzter Zeit, so scheint es, ganz besonderer Beliebtheit erfreut. Und damit ist sie ein Fall für den Germanisten und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch. Ihn habe ich gefragt, wer hat eigentlich mehr von einer Autobiografie? Wer sie schreibt oder wer sie liest?
Ja, man kann erstmal ganz zynisch und locker antworten, wenn man ein paar Millionen kriegt, und das kann ja zwei- oder dreistelliger Millionenbetrag sein, hat erstmal natürlich der Autor sehr viel davon. Er hat zweitens was davon, weil er das Narrativ über sich selbst glaubt, entscheiden zu können. Es kann ihm aus der Hand genommen werden. Das geht ein Risiko ein, aber wunderbares Format. Ich schreibe über mich aus meiner Sicht und in der Regel werde ich finden, dass ich ein ganz passabler Kerl bin und der Rest der Welt mir Unrecht getan hat. Natürlich hat auch der Leser was davon, wenn man genau weiß, was in der berühmtesten Familie der Welt los ist, was auch da für schmutzige Wäsche gemacht wird. Der Unterhaltungswert ist schon groß, aber der Gewinner will sein und ist in der Regel doch der Autor.
Und dem unterstellt man ja natürlich höchste Authentizität, denn wer könnte schließlich besser wissen, die ganze Geschichte als die beschriebene Person selbst? Also wie viel hat Autobiografisches mit Wahrheit zu tun?
Naja, da kann ich natürlich als Germanist nicht anders, als unoriginellerweise auf Goethe zu verweisen, Dichtung und Wahrheit. Und wir alle sind ja so aufgeklärt, dass wir wissen, dass wenn wir öffentlich über uns reden, wir nur in seltenen skandalösen Fällen sagen, was bin ich doch für ein Charakterschwein. Authentisch ist das eben gerade nicht. Unser Selbstverhältnis ist ja ein Verhältnis der systematischen Selbstverkennung.
Im Mann ohne Eigenschaften, da heißt es, die meisten Menschen sind im Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler. Also, wir erzählen in allererster Linie erst einmal uns selbst etwas?
Ja, und das noch viel größere Versprechen ist ja, dass wir das Wort Autobiografie ganz, ganz ernst nehmen. Ich selbst bin der Autor meines Lebens. Ich schreibe mir mein Drehbuch. Ich bin Herr über mein Leben. Das ist das ganz, ganz große Versprechen, das man hat. Aber wenn man einigermaßen besinnen ist, merkt man, dass man natürlich in Verhältnisse eingelassen ist, die man nicht selbst schreiben kann. Die kann man beschreiben, aber nicht selbst als Skript wie ein Regisseur vorgeben. Also dieses Spannungsverhältnis, so wäre mein Leben, wenn ich selbst der Regisseur meines Lebens wäre und der Autor meines Lebens wäre auf der einen Seite. Und dann zu merken, aha, es gibt auch lästige andere Zeitgenossen, die schreiben an meiner Biografie mit. Und das sind dann die Co-Autoren, die ich gar nicht immer gerne haben will. Das macht die Spannung einer guten Autobiografie aus.
Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, weil jetzt in diesem Moment eigentlich in unserem Gespräch kein gutes Haar an der Autobiografie bleibt, aber es doch eine literarische Form ist, die es seit Jahrhunderten gibt und die doch auch in einer ganzen Reihe von Fällen sehr geschätzt wird. Also wann ist für Sie, Jochen Hörisch, eine Autobiografie eine gute Autobiografie?
Wenn sie wirklich zeigen kann, dass in diesem Leben sich etwas verdichtet, was über das Interesse nur an dieser Biografie, nur an diese Menschen hinausgeht. Und da sind natürlich die Leute, die heute Biografien schreiben, und das sind ja Tausende, wirklich mutig, wenn sie sagen, ich will jetzt in derselben Klasse wie Augustinus oder wie Rousseau oder wie Goethe mitschreiben. Also man muss sich selbst dann auf eine Art und Weise interessant sein, die bemerkenswert ist. Man kann das auch positiv wenden und sagen, nach einem Zeitalter der Mitbestimmung, der Emanzipation, der Mitspracherechte, hat jeder das Recht, sich interessant zu finden und auch sein Interesse an sich selbst dem Rest der Welt zuzumuten. Ich will das also gar nicht lächerlich machen. Es ist auch ein Emanzipationsnachweis, wenn die Leute den Mut haben, sich autobiografisch öffentlich zu äußern.
Also im Kern ist es dann doch der große Wunsch, der urmenschliche Wunsch, möchte ich sagen, gesehen und erkannt zu werden. Und man könnte es jetzt anders formulieren, also wer heutzutage keine Autobiografie vorlegt, hat nicht gelebt?
Hat nicht gelebt, ja. Also jeder kann ja sagen, während meiner Zeit in der Wohngemeinschaft oder als ich ein Alkohol- oder Drogenproblem hatte oder. Also wir halten uns ja für unglaublich interessante Fälle und die Gefahr, dass man damit natürlich in eine peinliche Ecke hinein sich selbst manövriert, die ist am laufenden Band gegeben. Aber noch einmal, grundsätzlich finde ich es wunderbar, wenn Leute Grund haben für die Annahme, dass sie ein ganz außergewöhnlicher, ein mitteilungswürdiger Fall sind. Ob alle anderen das auch finden, das wird in der Psychologie unter dem schönen Wort kognitive Dissonanz verhandelt. Ich selbst finde mich ganz klasse, aber es könnte ja sein, dass der Rest der Welt mich nicht ebenso klasse findet. Aber man kann es so oder so beurteilen. Das macht dann Autobiografien auch wieder zu einem spannenden Genre.
Ja, und deshalb haben wir darüber gesprochen mit dem Medienwissenschaftler und Germanisten Jochen Hörisch.